Doch frei war er deswegen noch lange nicht. Die Attacken werden immer heftiger. Wenn sie nicht aufhören, werden sie mich eines Tages erwischen. Falls das passieren sollte, Galadon nickte ernst, du wirst zu den Hoet gehören. Das Dor wird mich zerstören, sagte Raoden. Es wird bei dem vergeblichen Versuch, freizukommen, meine Seele in Stücke reißen. Es ist nicht lebendig, sondern bloß eine Kraft, und es wird nicht aufhören, es zu versuchen, nur weil ich kein möglicher Kanal für seine Energien bin. Wenn es mich holt, dann denkt an den Schwur, den ihr geleistet habt. Galadon und Carata nickten. Sie würden ihn zu dem Tümpel in den Bergen bringen. Er konnte sich darauf verlassen, dass sie sich um ihn kümmern würden, falls er endgültig zusammenbrechen sollte. Dieses Wissen war genug, um weiterzumachen, und es war genug, um in ihm ganz leise den Wunsch zu wecken, dass der Tag seines Versagens nicht mehr allzu fern lag. »Das muss aber nicht eintreten, Sule«, sagte Galadon. »Ich meine, dieser Giorn ist doch auch geheilt worden. Vielleicht passiert gerade etwas, vielleicht hat sich etwas verändert.« Raoden hielt inne. »Falls er tatsächlich geheilt worden ist.« »Was wollt ihr damit sagen?« fragte Carata. »Es wurde ein großer Wirbel veranstaltet, als man ihn aus der Stadt geholt hat,« sagte Raoden. »Wenn ich der Wirn wäre, würde ich nicht wollen, dass ein deretischer Elantreer hier bleibt und meiner Religion Schande zufügt. Ich würde einen Gesandten schicken, der ihn herausholen und allerseits verbreiten soll, er sei geheilt worden, bevor man ihn in Fjordel versteckt. Wir haben den Mann nach seiner angeblichen Heilung tatsächlich nicht aus der Nähe gesehen,« räumte Carata ein. Galadon wirkte angesichts der Richtung, in die sich das Gespräch entwickelte, ein wenig niedergeschlagen. Wie in so vielen anderen in Elantris, hatte Hyrathens Heilung ein gewisses Maß an Hoffnung in ihm geweckt. Raoden hatte seine Zweifel nicht offen verlauten lassen, um den Optimismus der Menschen nicht zu dämpfen, aber innerlich war er zurückhaltender. Seit der Giorn fort war, war niemand sonst geheilt worden. Es war ein hoffnungsvolles Zeichen, aber aus irgendeinem Grund bezweifelte Raoden, dass es eine große Veränderung für die Bewohner von Elantris bringen würde. Sie mussten daran arbeiten, ihr eigenes Leben zu verbessern und nicht auf ein Wunder von außen warten. Er widmete sich erneut seiner Lektüre. Unzufrieden beobachtete Sarene den Giorn. Hyrathen hielt seine Predigten nicht länger bei der deretischen Kapelle, da mittlerweile zu viele Menschen kamen. Stattdessen veranstaltete er Versammlungen am Stadtrand, wo er auf der anderthalb Meter hohen Grenzmauer von Kae stehen konnte, während seine Anhänger ihm zu Füßen saßen und lauschten. Der Giorn predigte kraftvoller und mit mehr Begeisterung als bisher, denn jetzt war er ein Heiliger. Er hatte die Schaot erlitten und bewiesen, dass ihr Fluch ihm nichts anhaben konnte. Er war ein beeindruckender Gegenspieler, das musste Sarene zugeben. In seiner roten Rüstung stand er wie eine blutige Metallstatue über der Menschenmenge. »Es muss ein Trick gewesen sein«, stellte sie fest. »Natürlich war es das, Cousine«, sagte Lukeel, der neben ihr stand. »Wenn wir etwas anderes glauben würden, könnten wir uns gleich dem Schuh de Red anschließen. Mir allerdings steht Rot überhaupt nicht.« »Dein Gesicht ist zu rosa«, sagte Sarene scherzhaft. »Wenn es ein Trick gewesen ist, Sarene«, meinte Schuden, »dann kann ich ihn mir aber nicht erklären.« Die drei standen am Rand der Morgenandacht. Sie hatten sich mit eigenen Augen die riesigen Massen ansehen wollen, die Hyrathen mittlerweile anzog, selbst an dem Tag, an dem das Begräbnis des Königs stattfand. »Vielleicht hat er Schminke benutzt«, sagte Sarene. »Die die rituelle Waschung überstanden hat?«, fragte Schuden. »Vielleicht waren die Priester mit von der Partie«, sagte Lukeel. »Habt ihr jemals versucht, einen koratischen Priester zu bestechen, Lukeel?«, fragte Schuden spitz. Lukeel sah sich unbehaglich um. »Die Frage möchte ich lieber nicht beantworten, danke.« »Ihr klingt beinahe, als würdet ihr ihm sein Wunder abnehmen, Schuden«, sagte Sarene. »Ich stelle es nicht in Abrede«, sagte Schuden. »Warum sollte Gott nicht einen seiner frommen Gläubigen segnen? Religiöser Ausschließlichkeitsanspruch ist erst mit dem koratischen und deretischen Glauben zum Shu-Kesek dazugekommen. Sarene seufzte und bedeutete ihren Freunden mit einem Kopfnicken, ihr zu folgen, als sie sich einen Weg am Rande der Menge bahnte und auf die Kutsche zuging, die auf sie wartete. Ob nun durch einen Trick oder nicht, Hyrateen hatte die Leute ungemütlich fest im Griff. Wenn es ihm gelingen sollte, einen Sympathisanten auf den Thron zu bugsieren, wäre alles vorbei. Arelon würde zu einem deretischen Land werden und übrig bliebe nur Theod, wenn auch wahrscheinlich nicht für lange. Ihre beiden Begleiter machten sich ohne Zweifel ähnliche Sorgen, denn ihre Mienen sahen beunruhigt und grüblerisch aus. In Gedanken versunken, stiegen sie, ohne ein Wort zu verlieren, in die Kutsche ein. Schließlich wandte Lukeel sich jedoch an Sarene. Seine scharf geschnittenen Züge wirkten verstört. »Was willst du damit sagen? Mein Gesicht sei zu rosa«, wollte er verletzt wissen. Am Schiffsmast prangte das königliche Wappen von Theod, das goldene Aon Theo, auf blauem Grund. Es gab kein schnelleres Gefährt zu Wasser als eines der langen, schmalen theoischen Streitschiffe. Sarene fühlte sich verpflichtet, dem Patriarchen einen besseren Empfang zu bereiten, als ihr selbst bei ihrer Ankunft in den gleichen Hafenanlagen zuteil geworden war. Sie mochte den Mann zwar nicht, aber das war keine Entschuldigung für unhöfliches Verhalten. Deshalb nahm sie Juden, Lukeel, Eondel und etliche Soldaten des Grafen als Ehrengarde mit. Das schmale Schiff glitt reibungslos in den Hafen und die Matrosen ließen eine Landungsbrücke von Bord, sobald das Gefährt verteut war. Eine Gestalt in einem blauen Gewand stolzierte festen Schrittes an den Matrosen vorbei, die Landungsbrücke hinab. Zahlreiches Gefolge und niedere Priester folgten. Der Patriarch wusste sich gern wohl versorgt. Als sich seiner Lahn näherte, verzog Sarene das Gesicht zu einer höflichen Maske. Der Patriarch war ein hochgewachsener Mann mit feinen Gesichtszügen, seine goldenen Haare waren lang wie die einer Frau und sie gingen in den gewaltigen goldenen Umhang über, der hinter ihm herflatterte. Seiner Lahns blaues Gewand war mit so viel Goldfaden bestickt, dass manchmal kaum der Stoff darunter zu erkennen war. Er trug ein gutwilliges Lächeln zur Schau, das keinen Zweifel daran ließ, dass er sich in Geduld mit seinem jeweiligen tiefer Stehenden gegenüber übte. »Euer Hoheit«, sagte Seiner Lahn, als er auf Sarene zutrat, »es ist zu lange her, seit meine alten Augen euer süßes Antlitz zuletzt erblickt haben.« Sarene gab sich alle Mühe zu lächeln und machte einen Knicks vor dem Patriarchen und seinen angeblich alten Augen. Eigentlich war Seiner Lahn höchstens 40, auch wenn er versuchte, älter und weiser zu wirken, als er in Wirklichkeit war. »Euer Heiligkeit«, sagte sie, »euer Besuch bringt Segen über das ganze Arelon.« Er nickte, als wolle er sagen, dass er wusste, wie glücklich das Land sich schätzen konnte. Dann wandte er sich Shuden und den anderen zu. »Wer sind eure Begleiter?« »Mein Cousin Lukeel und Baron Shuden und Graf Eondel von Arelon, euer Heiligkeit.« Jeder der Männer verbeugte sich, als sie ihn vorstellte.